Ja, ich würde gerne heute vortragen, ein Projekt vorstellen, das heißt EduMFA und das ist eben aus einem Fork entstanden und deswegen würde ich da gerne auch ein bisschen über die Genese und warum Forking so eine coole Sache ist, aber warum Forking auch, warum man sich gut überlegen sollte, ob man forken will oder nicht. Davor würde ich noch gern ein paar Begriffserklärungen, also das ganze Ökosystem, in dem MFA zu Hause ist, nämlich Identity und Access Management, Föderation und eben MFA. Und dann erzähle ich euch, wie toll EduMFA ist. Ja, ganz kurz über mich. Ich habe vor 25 Jahren die DASI International GmbH gegründet und zwar als Spin-off von Forschungsprojekten, BMBF geförderten Forschungsprojekten zu den Themen X500 und LDAP. Also X500, dazu seid ihr alle zu jung, ist der Vorgänger von LDAP sozusagen. Und damals im Jahr 2000 oder in den Jahren, in den End-90er Jahren war das einfach Forschungsthema und da haben wir an der Universität Tübingen zu diesen Protokollen geforscht. Mittlerweile sind wir 26 MitarbeiterInnen, die sich auf ungefähr 18 Vollzeitäquivalenzen verteilen und wir machen regelmäßig über 2 Millionen Jahresumsatz. Insofern, und wir haben von Anfang an Open Source als Businessmodell gehabt, insofern sehe ich die DASI International als einen erfolgreichen Proof of Concept für ein nicht skalierendes, aber nachhaltiges Businessmodell auf Open-Source-Grundlage. Wir stehen für digitale Souveränität, also das ist uns wichtiger als Gewinnmaximierung und wir verstehen unter digitaler Souveränität Open-Source für Flexibilität und eben, ja, man ist nur, wer den Code hat, hat die Macht und nur wer die Macht hat, ist souverän. Datenschutz für informationelle Selbstbestimmung finden wir auch als Teil, einen wichtigen Teil der digitalen Souveränität und natürlich offene Standards für Interoperabilität und Kombinationsmöglichkeiten. Ja, was ist Identity und Access Management und was ist MFA? Identity Management, das kam so auch ungefähr in der Zeit, wo wir unsere Firma gegründet haben, hat man sich Gedanken gemacht, wie kann man automatisiert LDAP-Server befüllen und daraus ist dann letztendlich Identity Management entstanden. Das bezieht sich auf einen Prozess, also das ist nicht nur einfach ein System, das man einmal aufbaut, sondern das ist ein Prozess der Implementierung dedizierter Technologien zum Verwalten von Informationen über die Identitäten von NutzerInnen und zur Kontrolle des Zugriffs auf Firmenressourcen. Das Ziel von Identity Management ist es, Produktivität und Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten der Verwaltung von BenutzerInnen ihrer Identitäten, Attribute und Berechtigungsnachweise zu senken. Das ist insofern eine Erleichterung sowohl für die NutzerInnen als auch für die AdministratorInnen. Access Management, also früher sagte man IDM, jetzt sagt man IAM, weil da eben Access Management dazukommt. Und der Begriff bedeutet erstmal IT-Systeme, die Zugang zu Ressourcen unterschiedlicher Art verwalten. Access Management ist so mit einer IT-gestützte Zugriffskontrolle auf zum Beispiel Computer, Speicher, Dateien, Datensätze, Softwaredienste, Anwendungen oder sogar einzelne Menüs einer Anwendung. Das Ganze hat sich dann schon weiterentwickelt, weil man mit bestimmten Zugriffsmöglichkeiten oder auch der Übertragung, und das erzähle ich euch alles nochmal genauer, Übertragung von Zugriffsinformationen, dass das auch sehr schön in Föderationen funktioniert. Das heißt, Föderationen, in denen ein Dienst durch den Heimat-Identity-Provider Attributen der UserInnen geschickt werden, auf deren Grundlage der Dienst Autorisierungsentscheidungen treffen kann, sind Teil des Access-Managements und das erkläre ich etwas genauer. Hier nochmal Bild, das ist Identity-Management. Wir haben irgendwo Quelldaten, wo Identitätsinformationen zur Verfügung stehen. HR-Systeme und so weiter, die werden in ein Identity Management synchronisiert. Ich nenne das hier Core, weil unser eigenes IAM-Produkt eben in der Mitte auch Ditmos Core heißt. Da werden Stammdaten rausgenommen, Name, Telefonnummer, was weiß ich, aus den Datenbanken rausgezogen. Die werden angereichert, zum Beispiel kann man dann E-Mail-Adresse, Login-Namen, Initialpasswort, erste Gruppenbildungen und so weiter. Das kann man alles in dieser Synchronisierungsschicht machen. Dann werden die Daten im Identity Management verwaltet, Administrationsinterfaces und Self-Services. Und das, der Sinn von dem Ganzen ist natürlich, dass die Identitätsdaten dann in Zielsysteme provisioniert werden. Natürlich ist LDAP ein ganz wichtiges Zielsystem. Active Directory ist ja theoretisch nichts anderes als ein LDAP-Server von Microsoft plus Kerberos. Gut, und dann gibt es eben Identity Provider, die SSO-Protokolle sprechen und so, dass man sowohl just in case provisionieren kann. Das wäre also hier, dass also vom Identity Management direkt eine Anwendung provisioniert wird. Oder eben just in time, da ist es so, dass eine Benutzerin zur Anwendung will, die wird zum Identity Provider geschickt, der Heimatorganisation, wenn es innerhalb der Föderation passiert, und da gibt sie ihr Passwort ein oder auch mehrere Faktoren, darum geht es ja gerade, und das kann dann im LDAP-Server überprüft werden, das Passwort, und insofern, insofern wäre das eben just in time, weil dann der Identity Provider genau zu der Zeit, wo die Userin zur Anwendung will, eben die aktuellen Daten aus dem LDAP-Server an die Anwendung bringt. Hier noch so ein, es ist meine Lieblingsfolie, die kommt auf fast alle meine Vorträge. Da geht es einfach nur um Standards, wie man eben Anwendungen befüllt. Und ich hatte ja gesagt, es gibt die Just in Case. Das heißt, in dem Moment, wo im Identity Management eine neue Nutzerin kommt, wird sie für den Fall, dass sie mal so eine blaue Anwendung benutzen möchte, schon mal die Identitätsdaten dahin provisioniert. Da gibt es Standards. Der alte XML-basierte heißt SPML. Service Provisioning Markup Language, und der neue Standard JSON-basiert SCIM, Simple Cross Organizational Identity Management. Die andere Möglichkeit ist Just-in-Time, wie ich eben gerade schon gesagt habe. User geht zur Anwendung, Anwendung schickt User zum IDP, da wird das Passwort abgeprüft und dann wird es über ein SSO-Protokoll an die Anwendung gegeben, und da gibt es eben auch zwei Protokolle, SAML, Security Assertion Markup Language, und OpenID Connect, was letztendlich ein Identity Layer über den OAuth2-Standard angeht. Und dann gibt es noch die klassische Pull-Version, das sind die beiden grünen Anwendungen, die holen sich ein, da gibt die Userin das Passwort in der Anwendung ein, und die Anwendung selbst überprüft das Passwort entweder im Active Directory oder diese im LDAP und kann sich dann selber per Pull sozusagen Identitätsdaten holen. Ja, föderiertes Identity Management, auch da gibt es eine schöne uralte Definition. Das ist ein kollektiver Begriff für alle Prozesse, Standards und Technologien, die den Austausch von Identitätsinformationen über organisatorische Grenzen hinweg unterstützen. So, was ist eine Föderation? Oder warum habe ich euch überhaupt über Identity Management erzählt? Weil Identity Management ist die Voraussetzung für eine Föderation, weil man in einer Föderation Aussagen macht, diese Person ist bei uns Student oder Studentin. Und diese Informationen müssen aktuell sein. Also wenn jemand dann exmatrikuliert ist, dann darf in der Föderation diese Person sich auch nicht mehr authentifizieren können. Genau deswegen ist eben Identity Management eine Voraussetzung. Und föderiertes Identity Management braucht natürlich eine Föderation. Und das ist letztendlich nichts anderes als ein Vertrauensbund, der es ermöglicht, verteilte Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Und Vertrauen wird durch Verträge und Einhaltung von entsprechenden Sicherheitspolicies gewährleistet. Komme ich auch noch mal ganz kurz drauf. Das sind die Bausteine. Es gibt eben die Föderationsverwaltung. Das ist also der auch ein Vertragsproxy. So muss nicht jede Entität, also die wichtigste Föderation in Deutschland ist die DFN-AAI, da sind alle Hochschulen föderiert. Und damit nicht jede Hochschule mit jeder anderen Hochschule einen Vertrag machen muss, ist eben die Föderationsverwaltung, in diesem Fall der DFN-Verein, der Vertragsproxy, ein zentraler Vertragspartner, dass es eben nur N-zu-1 Verträge gibt und nicht N-zu-N. Die Föderation verwaltet die Zugangsdaten zu einzelnen Bausteinen. Das sind letztendlich die Metadaten und das sind letztendlich die Serverzertifikate der Entitäten, die in der Föderation arbeiten. Und welche die Föderationsverwaltung betreibt auch noch zentrale Infrastrukturkomponenten, insbesondere das Mitgliederverzeichnis, wo dann auch eine Userin sich raussuchen kann, wo die eigene Heimatorganisation ist. Die beiden wichtigen Bausteine in der Kommunikation, also die dann auch das Sammelprotokoll oder das OpenID Connect Protokoll miteinander sprechen, sind der Identity Provider und der Service Provider. Das ist jetzt Sammelterminologie. Bei OpenID Connect heißt es dann Provider und Relying Party. Der Identity Provider, der ist letztendlich an der Benutzerverwaltung der Heimatorganisation angeschlossen, hat letztendlich Active Directory oder LDAP als Backend, um Passwörter zu überprüfen und Attribute zu beziehen. Und genau dafür ist der Identity Provider auch verantwortlich, eben diese Information, UserIn konnte sich authentifizieren, konnte sich mit Passwort authentifizieren, konnte sich mit MFA authentifizieren und eben UserIn hat das Attribut Affiliation ist gleich Student at Universität X zum Beispiel. Das sind diese Attribute schickt der Identity Provider über ein SSO-Protokoll an den Service Provider. Der ist verantwortlich, der schützt die Ressource, ist letztendlich der Policy Decision Point oder Policy Enforcement Point auch. Das heißt, an der Stelle wird entschieden, ob die UserIn auf die Ressource zugreifen darf oder nicht. Und das entscheidet der Service Provider aufgrund der Attribute, die der Identity Provider geschickt hat. Ja, das hat auch datenschutzrechtlich verschiedene Vorteile, insbesondere, dass die Identitätsdaten und auch die Passwörter und auch die Passworteingabe alles nur in der Heimatorganisation, also in dieser DFN-Föderation eben die zugehörige Universität oder Hochschule, die sind eben nur in der Heimatorganisation gespeichert. UserIn muss auch nirgendwo außerhalb der Heimatorganisation ihr Passwort eingeben. Und wenn personenbezogene Daten, das geht natürlich auch, der Identity Provider kann auch sagen, die E-Mail-Adresse der UserIn ist so und so. Wenn die geschickt werden, werden die natürlich nur über gesicherte Verbindungen und eben auch nur an Service Provider, die Teil der Föderation, also Teil des Vertrauensbunds sind, geschickt. Aber in der Regel müssen gar nicht personenbezogene Daten geschickt werden, da es für Autorisierungsentscheidungen wichtiger ist, zum Beispiel Affiliation ist gleich Student oder Mitglied der Gruppe XY, das sind Informationen, die sind nicht personenbezogen und dienen, sind viel besser geeignet, Zugriffsentscheidungen zu treffen. Gut, so, jetzt habe ich einfach nur mal dieses Ökosystem, in dem MFA vorkommt, ein bisschen skizziert. Warum überhaupt Multifaktor-Authentifizierung? Wenn Accounts gehackt worden sind, kann erheblicher Schaden angerichtet werden. Plötzlich wird ein Rechner zur Spam-Schleuder, es können Daten ausgespäht werden, es können weitere Accounts kompromittiert werden und eben Ransomware, you have been hacked, alles ist verschlüsselt, wenn du deine Daten wiederhaben willst, bezahlst du mir so und so viel Bitcoins. Das sind alles eben die Gefahren, aber die kennt ihr sicherlich alle. Klar, Password Policy ist wichtig, dass es kein Passwort 1234 geben darf und so weiter. Aber trotzdem sind Passwörter, und das weiß man seit 20, 30 Jahren, sind, egal wie lang sie sind, sind nicht sicher, sie können ausgespäht werden. Je länger sie sind, desto mehr Post-it-Zettel gibt es, wo sie draufstehen und so weiter. Insofern ist es eine gute Idee, einen Account mit einem weiteren Faktor abzusichern. Und da ist eben, das ist ein wirksames Mittel zur Erhöhung der Sicherheit bei Authentifizierungsprozessen, die in der Regel als ersten Faktor Username, Passwort beinhalten. Wichtig, aber da komme ich auch später noch dazu, ist natürlich das, und jetzt habe ich mir einen Timer gestellt und ich habe ihn nicht angestellt. Das war natürlich äußerst klug. Dann mache ich das jetzt mal. Was wollte ich sagen? Es erhöht die Sicherheit, wenn man eben mit einem zweiten Faktor zusätzlich beweist, wer man ist. Das andere hatte ich schon gesagt. User-Passwort ist nicht mehr sicher genug. Es gibt immer noch Uraltsysteme, wo man gar keine Passwort-Policy erzwingen kann. Und schwache Passwörter können natürlich geknackt werden, können willentlich oder nicht willentlich an andere weitergegeben werden. Also auch das willentlich. Hier ist mein Passwort, da kannst du geschwind mal da reingucken und schon wissen schon zwei das Passwort. Social Engineering und Phishing sind natürlich alles eigentlich bekannt. Ja, es gibt aber auch rechtliche Motivationen. Die DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, in diesem Prozess können personenbezogene Daten verarbeitet werden. Also das heißt, der Identity Provider schickt dem Service Provider zum Beispiel die E-Mail-Adresse und dann sind das personenbezogene Daten. Und nach Artikel 25 Absatz 1 der DSGVO und Artikel 32 DSGVO müssen die Dienste nach dem Stand der Technik betrieben werden. Und da geht es insbesondere auch um das Sicherheitsniveau. Und eine entsprechende Richtlinie des BSI besagt, ein Single Sign-On-System ist als Gesamtsystem zu betrachten. Es wird sogar explizit der Begriff Identity Provider dort in dieser Spezifikation TR03107-1 verwendet. Das Vertrauens- und Sicherheitsniveau der angeschlossenen Dienste ist in der Gesamtheit mindestens als substanziell zu betrachten. Also das sind eben Risikogruppen, die der BSI da einstuft. Und substanziell ist substanziell, ist nicht kritisch, aber ist auch mehr wichtiger als eben unkritisch. Selbst wenn die Service Provider einzeln betrachtet werden, gilt für keine Beschäftigten einer Hochschule, dass sie nur Dienste mit dem Niveau normal benutzen. Also die meisten User verwenden Dienste, die sicherheitskritischer sind als normal, nämlich substanziell. Gemäß 4.4, Nutzername, Passwort, steht dort in der Richtlinie, es kann nur das Vertrauensniveau normal erreicht werden. Mit Passwort kann nur das Vertrauensniveau normal erreicht werden. Und das wird auch aus 10.4.3 noch einmal unterstrichen, Zitat, mit diesem Mechanismus kann nur das Vertrauensniveau normal erreicht werden. Was schließen wir daraus? Dass auch nach dieser Richtlinie jede Authentifizierung, die zum Zugriff auf mehr oder weniger sicheren Dienste erlaubt, müssen mit Multifaktor-Authentifizierung abgesichert werden. Substanziell ist mindestens TAN und TAN ist das einfachste, der einfachste zweite Faktor. Und letztendlich erfolgt daraus, dass es einen gesetzlichen Zwang gibt, MFA einzuführen. Es gibt aber nicht nur diesen gesetzlichen Zwang, es gibt auch den realen Zwang. Und das haben auch viele Hochschulen in den letzten Jahren gemerkt. mehrere Hochschulen in den letzten 3-4 Jahren, vielleicht mindestens ein Dutzend Hochschulen sind eben gehackt worden, Ransomware und so weiter. Und alle diese Hochschulen haben dann als erste nachträgliche Maßnahme Multifaktor-Authentifizierung eingeführt, Entschuldigung. Ja, was ist das denn überhaupt, Multifactor Authentication? Da gibt es einen schönen ITU-Standard X1254 Entity Authentication Assurance Framework, und danach lassen sich 4 Faktoren zur Authentifizierung unterscheiden. Einmal ein Wissen, das ist eben das klassische Passwort, auch eine PIN, eine zusätzliche PIN. Dann haben wir das Haben, nämlich ein Hardware-Token, ein privater Schlüssel, ein USB-Stick, YubiKey und so weiter. Dann das Sein, das ist eben meine eigene Person, mein eigener Körper mit biometrischen Merkmalen, Fingerabdruck, Iris-Scan und so weiter. Und dann gibt es auch noch das Tun, nämlich bestimmte Verhaltensmuster. Das ist ein bisschen schwieriger, aber auch da gibt es mittlerweile Authentifizierungsmechanismen, die eben tippt du mal das Wort so und so, und der Rhythmus des Tippens kann auf die Person schließen, der da getippt oder die da getippt hat. Multifaktor-Authentifizierung findet dann statt, wenn eine Kombination dieser 4 Faktoren für die Authentifizierung verwendet wurde. Die verwendeten Faktoren müssen dabei unabhängig voneinander sein, sprich Zugriff auf einen Faktor ermöglicht keinen Zugriff auf einen anderen Faktor. Das ist auch ganz, ganz wichtig bei MFA. Wenn ich den zweiten Faktor mir hole, indem ich mich mit dem Passwort authentifiziere, ist der zweite Faktor insbesondere dann, wenn es nicht gleichzeitig passiert, also wenn ich nicht gleichzeitig das Passwort und den MFA-Token bekomme, wird das System durch MFA nicht sicherer. Weil ein böser Hacker kann ja das Passwort gehackt haben und sich dann in aller Ruhe seinen zweiten Faktor enrollen, und dann kann der Böse sich eben auch mit 2-Faktor-Authentifizierung als eine falsche Person ausgeben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Faktoren unabhängig voneinander sein müssen. 2FA ist ein Synonym, jedoch schließt MFA auch Prozesse mit mehr als 2 Faktoren ein. So, wo kann man denn jetzt in diesem ganzen Ökosystem MFA machen? Man kann natürlich das HR-System, wenn man sich da einloggt, mit MFA schützen. Man kann die Verwaltungsebenen mit MFA schützen. Man kann einzelne Anwendungen mit MFA schützen, aber man kann auch zentraler MFA eben beim Identity Provider und für die Anwendungen, die eben nicht eines dieser SSO-Protokolle spricht, eben kann man MFA auch zum Beispiel am LDAP-Server machen. Also theoretisch kann man es überall. Unsere Empfehlung wäre, es so zentral wie möglich zu machen, und ich glaube, das kommt auch auf der nächsten Folie, jawohl. Und zentral ist eben der Identity Provider und der LDAP Server. Da müssten eigentlich alle Authentifizierungsprozesse passieren. Das heißt, wenn man da MFA hat, dann kann man erreichen, dass alle Systeme mit MFA abgesichert sind. Natürlich auch die Quelle, das HR-System oder was, auch das kann man natürlich, wenn es eben entweder LDAP spricht oder ein SSO-Protokoll, kann man auch über MFA schützen. Gut, die habe ich nicht rausgeschmissen. Ich habe sie nur aus der Agenda rausgeschmissen. Aber auch das in Eulen nach Athen tragen. Aber diese Folie, die ist auch eine meiner Lieblingsfolie, die heißt nämlich: Am Anfang war Open Source. Früher, als IBM und andere Hardwarehersteller Großrechner gebaut haben, war die Software mehr oder weniger eine Koproduktion zwischen Hardwarehersteller und den Usern. Vielleicht nur Ja, nur ganz kurz, die erste User Group für IBM Mainframes hieß Share. Ja? Und das ist, it's not an acronym, it's what we do. Ja? Also es ist keine Abkürzung, sondern wir sharen einfach unseren Code. Ja, ich erzähle euch jetzt nicht mehr über Vorteile von Open Source. Vielleicht ganz kurz hier die Open Source Business Alliance. Das ist also der Industrieverband, wo wir auch unsere politische Heimat gefunden haben. Da sind sehr, sehr viele deutsche Unternehmen mit mehreren Milliarden Umsatz pro Jahr, also das ist schon eine Größe, sind da organisiert und machen Lobbyarbeit für Open Source. Ja, Freedom of Forking. Prinzipiell kann jeder jederzeit eine Kopie des Open Source Quelltextes erstellen. Das kann man dann Abspaltung, Fork, Branch nennen. Diese Technik wird auch innerhalb eines Projekts verwendet. Wenn ich ein neues Feature entwickeln möchte, erstelle ich mir zuerst eine Kopie, ein Branch, und das ist nichts anderes als ein interner Fork, in der ich das Feature entwickle, und wenn es dann getestet ist, mache ich einen Merge Request. Und das wird dann nochmal reviewed und dann kommt es zurück in den Hauptentwicklungsbranch sozusagen. Ja. Genau. Diese Technik wird von allen Versionskontrollsystemen CVS, SVN, JIT, ich glaube, außer JIT gibt es im Augenblick kaum mehr was, CVS. Aber ich habe auch noch CVS, so alt bin ich, habe auch noch CVS und SVN gemacht. Motivation für einen echten Fork, also nicht innerhalb eines Projekts, sondern man nimmt Source von einem Projekt und macht ein neues Projekt draus. Und da gibt es sowohl einverständliche Gründe als auch kompetitive Gründe. Ja? Also ich habe ein schönes Feature entwickelt, mache einen Merge Request zum Maintainer der Open Source Software und der Maintainer sagt aus welchen Gründen auch immer, nö, dieses Feature will ich in meinem schönen Quelltext nicht haben. Das ist ein guter Grund und das war für diesen Fork, um den es jetzt gleich auch gehen wird, EduMFA, war das der Hauptgrund, einen Fork zu machen. Es gibt aber andere Gründe, das Mutterprojekt wird nicht mehr gepflegt, das heißt, das Projekt wurde eingestellt, ist also schlafend, man möchte das wieder erwecken, mit einem neuen Namen, dem einen neuen Namen geben und hat man eben den Source Code sozusagen gerettet und zwar einverständlich, weil niemand was dagegen haben konnte. Der Maintainer wechselt die Firma, das Copyright hat die alte Firma. Auch da kann man im Konsens dann sagen, ja, dann fork ich das, damit das Copyright zum Beispiel einer Stiftung gegeben werden kann. Die Firma, die das Copyright besitzt, wird aufgekauft von einer Firma, die das Produkt Closed Source stellen möchte. Das wäre wiederum kompetitiv, aber auch das ist schon oft passiert. Und auch da ist eben, sieht man die Vorteile von Open Source, dass man eben auch so ein Open Source Projekt auch als Open Source Projekt erhalten kann durch einen Fork. Jeder ITler meint ja, er hat die Weisheit gefressen und alle anderen sind Blödmänner oder Frauen und deswegen gibt es immer philosophische Fragen, die auch in Anführungszeichen philosophische Fragen, die auch zu einem Fork führen könnten. Es gab mal eine Studie von Nyman und Mikkonen 2011, die haben mal viele Forks untersucht, um zu gucken, warum geforkt wurde und ob es eben einverständlich war oder kompetitiv. Und man sieht, also 46%, da ist es unklar, aber bei den meisten, also 26% sind und plus 7% und so weiter. Also die Studie ergibt, dass die Mehrzahl der Forks nicht kompetitiv, sondern eher einverständlich waren. Ja, ich habe ja gesagt, es gibt auch Gründe, die gegen einen, das waren jetzt die Gründe, warum man Forks machen sollte. Was spricht denn dagegen ein Fork? In jedem Fall wird Aufwand dupliziert. Also wenn das alte Projekt weiter gepflegt wird und das neue Projekt eben da ist, dann ist es letztendlich die doppelte Arbeit. Neue Features müssen dann in beide Kopien eingepflegt werden. Überhaupt gibt es, das ist ja, Software ist ja nicht nur einmal fertigstellen und dann für die nächsten 100 Jahre funktioniert es, sondern Software muss gepflegt werden. Es gibt Sicherheitspatches, es gibt neue Bibliotheksversionen, neue Betriebssystemversionen, auf die die Software angepasst werden muss. Es müssen Roadmaps, Releases, neue Features entwickelt werden. Es muss Support geleistet werden, mindestens auf einer Community-Mailing-Liste. Und überhaupt so eine Community will auch gemanagt werden. Das heißt, man sollte sich das wirklich überlegen, einen Software-Code zu pflegen, ist Arbeit und da muss man eben Arbeitszeit reinstecken. Auch diejenigen, die eben contributed haben, die also neue Features entwickelt haben, die Bugfixes gemacht haben, die müssen sich letztendlich auch aufteilen oder sie machen es eben für beide Projekte. Aber meistens ist es dann so, dass die sich dann eben aufteilen. Ja? Und dann heißt es, dass im Mutterprojekt weniger Contributors sind und im neuen Projekt eben auch noch relativ wenig Contributor, weil die wenigsten werden in beiden Projekten arbeiten. Und auch die User werden aufgeteilt. Die einen bleiben, die anderen wechseln. Ja? Also Freedom of Forking ist eine wunderbare Sache, man sollte es nur mit Bedacht machen. Hier sind ein paar Beispiele für erfolgreiche Forks. Es gab früher mal OpenOffice, das wurde zu LibreOffice geforkt. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob OpenOffice noch weiterentwickelt wird, aber lange Zeit waren die auf jeden Fall parallel da. Wir haben MySQL mit dem Fork MariaDB. Wir haben OwnCloud, das zunächst nach Nextcloud geforkt wurde und dann haben die sich sehr voneinander wegentwickelt, also OwnCloud mehr Richtung Hochskalierbarkeit, Nextcloud mehr Richtung Wollmilchsau, sprich in Nextcloud, so ein ganzes Universum, wo man dann eben integriert viele Dinge machen konnte. Jetzt ist OwnCloud aufgekauft worden und deswegen gibt es jetzt relativ neu, ich glaube seit dreiviertel Jahr, und die stehen hier, sie haben hier einen Stand, gibt es mittlerweile OpenCloud, um eben das OwnCloud sozusagen zu retten, weil es da nicht mehr ganz sicher ist, ob das nicht auch mal Closed Source wird. Elasticsearch wurde nach OpenSearch geforkt. Und dann gab es im Bereich MFA ursprünglich mal LinOTP. Der Hauptentwickler von LinOTP hat sich selbstständig gemacht, weil er mit der Politik der Firma, die ist dann auch von Amerikanern irgendwie mit aufgekauft, hat auf jeden Fall gesagt, nee, da mache ich nicht mit, ich nehme den Code, meinen Code, also der war schon der Hauptentwickler, und gründe eine Firma und macht es damit weiter. Und das hieß dann Privacy Idea. Und jetzt gab es eben einen Grund für Hochschulen zu sagen, ja, die Politik von Privacy Idea gefällt uns nicht, die nehmen unsere Feature Requests nicht auf und deswegen gibt es eben den Fork EduMFA, über den ich jetzt erzählen möchte. Was sagt mein Timer? Ja. Open-Source-Software, was ist Privacy Idea? Ist eben Open-Source-Software für Multifaktor-Authentifizierung, habe ich gerade erzählt. LinOTP-Entwickler war nicht mehr einverstanden. Die Firma, die er da gegründet hat, heißt im Übrigen NetNights in Kassel. Beide Produkte, also LinOTP und Privacy IT, sind auf dem Markt. Privacy ID hat sich wesentlich schneller weiterentwickelt. Man muss schon sagen, LinOTP ist dann so ein bisschen abgehängt worden. Bevor wir den Fork gemacht haben, haben wir eben analysiert, was wollen wir forken, lieber LinOTP oder Privacy ID, und haben festgestellt, dass Privacy ID das wesentlich mächtigere Tool ist. Genau. Allerdings, auch da gibt es eben politische Strategien, und NetNights will eindeutig große Kunden haben, die viel Geld haben und auch viel Geld bezahlen. Und Forschung hat in der Regel nicht so viel Geld. Das ist eine ganze Reihe von Open-Source-Produkten, Software-Produkten. Ist einmal, das ist also das Hauptding, ist die API. Aber dann gibt es eine Library für verschiedene Token-Typen. Dann gibt es Frontends für Administration und Self-Service. Es gibt ein LDAP-Proxy, womit man dann eben auch über LDAP mit MFA authentifizieren kann. Es gibt PAM-Modul, es gibt eine Radius-Integration und Plugins für verschiedene Identity-Provider, Shibboleth, Keycloak und so weiter. Und es gibt einen Windows-Credential-Provider, womit man MFA auch beim Windows-Login machen kann. Ja, Hochschulen, hatte ich ja schon gesagt, steigende Angriffszahlen, etwa durch Ransomware. Dadurch sehen sich die Hochschulen in der Pflicht, flächendeckend, also auch für Studierende, Multifaktor-Authentifizierung einzuführen. Diese DSGVO-Folie, die ich am Anfang hatte, die hat Steffen Hoffmann von der FU Berlin, hat mir das schön, ich habe ihn da auch zitiert, ich habe ihn da nur vergessen zu nennen. Also der hat diese Ableitung von der BSI-Richtlinie abgeleitet, dass Hochschulen MFA einführen müssen. Richtig eingeführt erhöht MFA die Sicherheit sensibler IT-Umgebungen. Hochschulen sind sehr Open-Source-affin, was ich sehr begrüße. Hochschulen haben eigene Anforderungen bezüglich des Enrollments. Da muss man zwischen Studierenden und Mitarbeitenden unterscheiden, zum Beispiel. Aber die haben auch bestimmte Requirements gehabt, was Statistikerhebungen angeht. Und genau um dieses Feature, ich glaube, das habe ich nicht auf der Folie, habe ich nicht. Dann erzähle ich das. Die FU Berlin wollte ein bestimmtes Feature, ganz einfach, dass bei der eine bestimmte Information bei dem Authentication Response zurückgegeben wird, damit man das für statistische Zwecke benutzen kann. Hat ein Patch geliefert, hat gesagt, bau das in Privacy ID ein und du kriegst 10.000 Euro dafür, und NetNights hat dann gesagt, nö, machen wir nicht. Und dann hat die FU Berlin zusammen mit der Hochschule München und noch ein paar anderen, wir waren auch dabei, eben so ein Fork, sie haben sich zusammengetan als User Group und so ein Fork erstellt, nämlich EduMFA. Warum? Weil sie eigene Integrationsszenarien mit Fokussierung der Funktion auf Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen haben wollten. Sie wollten eine gemeinsame Plattform für IT-Sicherheit schaffen, eigene breite Entwicklerbasis, langfristiges Commitment. Die wollen einen zentralen Support im Wissenschaftsnetz dafür aufbauen, um eben dann die Möglichkeit zu haben, frei eigene Features zu entwickeln. Es gibt einen engen Austausch mit dem Shibboleth-Konsortium. Shibboleth ist in den Hochschulen der Identity-Provider schlechthin. Also die DFN-AI, ich würde sagen 90% der Identity-Provider in dieser Föderation sind Shibboleth. Da gibt es eben ein, und eben für Shibboleth wurde ein entsprechendes Plugin entwickelt, so dass sich Shibboleth und EduMFA wunderbar integrieren lassen. Ja, hier sind die verschworene Gemeinschaft sozusagen, die eben diesen Fork gemacht habe. Hochschule München und FU Berlin habe ich schon genannt. Dann gibt es die Universität Bamberg, die Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung in Göttingen und eben wir. Ich kann schon sagen, dass ich das ziemlich gepusht habe, weil auch das noch aus dem Nähkästchen. Auch ich hatte Probleme mit der Firma NetNights. Wir waren Partner, wir haben deren Subscriptions verkauft. Und weil ich ab und zu für Hochschulen gefragt habe, ob die einen Rabatt bekommen, hat die Zusammenarbeit mit uns keinen Spaß mehr gemacht und wurde einseitig gekündigt. Also ich hatte auch ein persönliches Interesse, da einen Fork zu haben, damit wir da wieder ordentliche Partnerschaften haben können. Ja, was ist der Status? Es gibt eine schöne Projektseite, der Source Code ist auf GitHub. Es war ein Fork von Privacy Idea 392 und zwar wurde geforkt einmal die API, dann der Elder Proxy, den haben wir selber geforkt, Hochschule München und FU Berlin haben die API geforkt. Mittlerweile, das ist, Entschuldigung, ich habe die Folie nicht aktualisiert, mittlerweile sind auch noch andere Teile, also die Radius-Integration gibt es einen Fork und auch bei den PAM-Modulen, das ist alles problemlos. Wenn irgendeiner unserer Kunden da irgendwas braucht, würden wir auch so einen Fork dann auch selber machen und weiter pflegen. Was nicht geforkt wurde bisher, ist der Credential Provider. Das heißt, Windows Login lässt sich mit Privacy Idea absichern, aber noch nicht mit Azure MFA absichern. Wir haben eine ganze Reihe von Kunden, da haben wir einfach so Proxy-Lösungen aufgebaut, dass also der meinetwegen Azure AD und als Proxy zum Shibboleth Identity Provider geht und dann wird jede Authentifizierung nach Shibboleth geleitet und in Shibboleth gibt es dann wieder Azure MFA als Authentifizierung. Also will sagen, es gibt Möglichkeiten, Windows Login mit Azure MFA abzusichern, aber dieser direkte Weg, den es in Privacy Idea gab, gibt es noch nicht. Das Problem ist, das ist Windows-Programmierung, C-Sharp, und die meisten Firmen, die ich kenne, die können halt nur auf Linux programmieren. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass wir da irgendwann auch eine Lösung finden. Hochschule München überlegt sich selber auch, den Credential Provider dann auch zu forken. Es wurde aber auch schon gearbeitet an dem Ganzen. Jetzt muss ich schon wieder mal auf die Uhr gucken. Das erste dicke Feature, das entwickelt wurde, ist die Unterstützung von Passkeys. Da komme ich auch noch dazu, wenn ich Zeit genug habe. Es gibt kleinere Verbesserungen in der API. Die Bibliotheksversionen waren ziemlich veraltet, die sind alle aktualisiert worden. Es sind auch schon etliche Bugfixes gemacht worden. Dann gab es eine Erweiterung von SMS-Tokens mit Benachrichtigungen per User, die eben manche Hochschulen haben wollten. Und die GWDG entwickelt eine EduMFA Authenticator App. Die gibt es auch schon sowohl bei Apple als auch bei Google. Kann man sich also jetzt schon aufs Handy tun. Es gibt eine sehr aktive Entwickler-Community. Der Anspruch, kritische Bugs werden zumeist innerhalb von 24 Stunden gefixt. Das ist aber Best Effort. Es gibt also im Augenblick noch kein SLA für Third-Level-Support. Daran arbeiten wir auch noch. Es gibt eine aktive Mailingliste und es werden sowohl eine Users-Liste als auch eine Developers-Liste. Und auf der Developers-Liste werden neue Features besprochen. Außerdem trifft sich die Gruppe jede Woche, jeden Freitagvormittag treffen wir uns und erzählen uns die Neuigkeiten. Es gibt einen kommerziellen Support durch unsere Firma. Wir machen Consulting, wir machen Aufbauprojekte, wir bieten ein Second-Level-Helpdesk zu EduMFA an, aber wir können auch EduMFA as a Service, entweder on-premise beim Kunden oder als Full-Cloud-Lösung. Aber wir sind auch nicht die Einzigen, das finde ich auch sehr gut. Also ich habe mich auch darum bemüht. GWDG ist klar, die gehören ja eher zum, ist zwar eine gemeinnützige GmbH, gehört aber letztendlich zum Forschung, bietet, ja, und da ist es noch nicht ganz klar, was genau die da bieten, aber S-Systems in Berlin, die bieten auch kommerziellen Support für EduMFA an. Es ist ein User-Konsortium geplant, über das dann auch SLA-behaftetes Third-Level-Support angeboten werden kann. Hier sieht man, und das ist jetzt vor 2 Tagen oder 3, habe ich mal wieder geguckt, da geht es mir nur um diese Linien, die zeigen einfach, wie aktiv das Projekt auf GitHub ist. Das Ganze ist AGPL, das war auch bei Privacy Idea schon AGPL und deswegen musste EduMFA eben auch AGPL sein, aber sprich, es ist eine virale Lizenz. Jeder Fork muss unter den gleichen Bedingungen wieder lizenziert sein. Ist ja eine schöne Sache, AGPL ist ja letztendlich die Open Source Lizenz der Zukunft, meiner Ansicht nach. Also, EduMFA ist ein modulares Authentifizierungsserver für sichere Authentifizierung, ergänzt bestehende User-Accounts um 2-Faktor-Authentifizierung, es gibt Integration in bestehende User-Datenbanken, LDAP, aber auch File und Database. Es gibt eine große Anzahl an Faktoren, die man benutzen kann, hat ein integriertes Administrationsportal und ein integriertes User-Self-Service. Der Kern ist eben diese REST-API, über die alle Funktionen verwendet werden können. Es gibt Plugins für sehr viele Identity-Provider. Shibboleth habe ich schon erwähnt, das macht auch die FU Berlin. Satosa ist ein Python-basierter Identity-Proxy eigentlich, den wir zu einem Identity-Provider ausgebaut haben und da haben wir eben EduMFA-API integriert. Die GWDG hat SimpleSammel-PHP, auch ein Identity-Provider, angepasst. Entschuldigung. Die Integration in Radius für Non-Web gibt es mit Free-Radius. Es hat eine hohe Flexibilität. Es gibt ein Konzept von Realms, wodurch man auch Multimandantensysteme aufbauen kann. Das sind alle Tokens, die unterstützt werden, also One-Time-Password, Hash-Based oder Time-Based, Push-Tokens per EduMFA-App, OTP per E-Mail oder SMS, WebAuthn FIDO2 wird unterstützt, insbesondere wird jetzt auch neu Passkeys unterstützt, U2F, YubiKey, NitroKey, andere Hardware-Tokens. Index Secret, das ist auch ganz wichtig als Initial-Token. Das ist ein einfacher Challenge. Ich habe entweder eine ganze Matrix, wie bei Schiffe versenken, oder ich habe einen längeren String. Und dann ist der Challenge, gib mir die Zeichen 4, 8, 12 und 23. Und dann schaue ich mir den String an, guck mir und gib eben nur diese Zeichen zurück. Ist ein einfacher Challenge, ist aber fürs Enrollment eine wichtige Sache. So, jetzt habe ich ein paar Folien zu Passkeys. Ich versuche einfach alles ein bisschen schneller zu machen. FIDO2 ist ein internationaler Standard für MFA, der von der FIDO Alliance und dem W3C gemeinsam entwickelt wurde. Es beinhaltet verschiedene kryptografische Kommunikationsprotokolle zwischen dem Authenticator A und dem Client C und der Relying Party RP oder RP. Die zwei Protokolle sind zum einen das CTAP 2 Client-to-Authenticator-Protokoll, das ist von der FIDO Alliance, ist Nachfolger von CTAP 1 U2F und regelt die Kommunikation zwischen einem Sicherheitsgerät und einem Endgerät. Ich habe auch gleich noch ein Bild, das das ein bisschen veranschaulicht. Und dann gibt es eben den Standard WebAuthn vom W3C, der regelt die Kommunikation zwischen Endgerät und Relying Party der Anwendung. Hier ist das Bild. Also wir haben hier den Client, da gibt es eben einen internen Authenticator, das ist eben A. Es gibt externe Authenticator, das wird alles geregelt über das CTAP2-Protokoll. Und die eigentliche Interaktion zwischen Webbrowser-API und der Relying Party, das ist eben das WebAuthn-Protokoll vom W3C. Das ist übrigens auch eine geklaute Folie von der Hochschule München. Da ist die URL davon. Also Passkeys basiert auf asymmetrischer Kryptographie, letztendlich X509. Es ist schön, dass ein Standard von 1988 immer noch die Security im Jahre 2025 steuert. Ja. Weil es ein Challenge-Response-Verfahren ist, ist es resistent gegen Phishing. Es wird immer der User-Consent abgefragt. Es eignet sich für ein-, zwei- oder Mehrfach-Authentifizierung. Über Discoverable Credentials ist es möglich, sich auch ohne Usernamen zu authentifizieren. Das ist das neue Buzzword, Passwordless Authentication. Also man kann auch Passkeys als einzigen Faktor verwenden und kein Passwort mehr abfragen. Passkeys ist nämlich eine Erweiterung dieser Discoverable Credentials, die geheimen und in den Authentifikatoren abgelegten und damit nicht kopierbaren Primärschlüssel sind bei Passkeys nicht mehr an einen Authentifikator gebunden. Deshalb ist dieses Verfahren universell einsetzbar. Aber auch bei Passkeys ist es wichtig, die müssen geschützt werden, sonst sind sie auch nicht sicher genug. In EduMFA wurden da Anpassungen gemacht. Zum einen auf der EduMFA-Seite wurde das integriert, Challenge ohne einen Nutzer zu kennen, neue Policies für Passkeys entwickelt, Passwordless und Usernameless Login. Und in Shibboleth wurde in dem Plugin, das heißt FooDiscre, wurde eben Login-Views erzeugt, die Passkeys unterstützen. Genau. Und auch so, also, dass man auch userless, also auch ohne Passwort, sich authentifizieren kann. Auch diese Folie habe ich von der Hochschule München geklaut. Dann gibt es eben die Interfaces, Administration, Self-Service, REST API. Sehr umfangreich, gut dokumentiert. EduMFA bietet ein Frontend-Interface für Administration und Self-Service, das eben die API bedient. Damit lassen sich solche Funktionen auch in andere bestehende Tools integrieren. Und jetzt muss ich wirklich mal ein bisschen, das lassen wir jetzt mal weg. Das ist in Shibboleth zum Beispiel integriert oder in Ditmos, habe ich alles schon erzählt. Die Empfehlung habe ich auch schon gegeben. Weitere Integrationsszenarien sind natürlich, man kann beliebige Frontends integrieren über die REST API, Radius über FreeRadius, PAM-Integration und LDAP-Authentifizierung über OpenLDAP mit dem Proxy. Das funktioniert alles wunderbar. Hier sieht man, wie das zum Beispiel beim Shibboleth Identity Provider aussieht. Das ist nochmal unsere eigene Software. Die haben wir, also sowohl unser Self-Service, da über Self-Service und auch über das Administrationsinterface kann die Tokenverwaltung passieren, wird eben die API angesprochen, und unser Satosa-basierter Identity Provider, Authenticator heißt der, kann eben Authentifizierung machen. Das soll nur zeigen, dass sich EduMFA, weil es REST-API basiert ist, in beliebige Produkte einbauen lässt. Und jetzt ist wirklich die Frage, ich glaube, ich höre hier mal auf. Hier habe ich nochmal den Enrollment-Prozess. Ich sage es nur ganz kurz, ich fasse nur kurz zusammen. Ich hatte ja gesagt, es ist wichtig, dass der zweite Faktor nicht vom ersten Faktor abhängig ist. Und deswegen eine der besten Enrollment-Strategien ist es, dass man das Passwort ausgibt und so ein Index-Secret. Und mit diesem Index-Secret kann sich dann der Benutzer anmelden am Self-Service und sich da selber einen neuen Token, YubiKey oder Passkey oder was auch immer enrollen. Und dadurch kann man MFA wirklich sicher machen. So, und das ist alles in diesen Folien ganz genau. Die Folien stelle ich auch gerne zur Verfügung, aber ich möchte jetzt möchte jetzt, ja, hier sieht man, wie man einen neuen, im Self-Service dann einen neuen Token enrollen kann. Hier noch ganz wichtig, mittlerweile benutzen sehr viele Hochschulen das schon produktiv, auch im Ausland, Turin und Oslo Universitäten sind auch dabei. Ja, und damit würde ich sagen, bin ich fertig und danke für die Aufmerksamkeit und habe jetzt leider nur noch 5 Minuten für Fragen. Aber wenn so wenig Leute da sind, gibt es auch vielleicht weniger Fragen. Vielen Dank. Gibt es denn Fragen? Ja, gerne. Die Frage war für die Streamer, ob es ein Beispiel gibt für den Faktor Tun. Also das einzige Beispiel, das ich kenne, das ist eine sehr theoretische Abhandlung, es müssen immer vier Sachen sein. Wie gesagt, die Rhythmik beim Tippen. Ja, also tippe den Satz, Maria hat ein Pferd. Und jeder hat da einen eigenen Rhythmus, wie das getippt wird. Also das kenne ich. Was ich auch mal gesehen habe, das ist sowas Ähnliches. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwas gebracht hat. Ich fand es ganz interessant. Da wurde der Sound abgehört, wo man gerade ist. Ja? Und wenn man sagt, man befindet sich im Büro, und dieses Büro hat einen bestimmten Sound, dann kann das als Authentifizierung auch verwendet werden. Das wäre auch so was Ähnliches wie Tun, sonst fällt mir da kein weiteres Beispiel ein. Gibt es weitere Fragen? Ja, gerne.
Ist denn die Erfahrung, wenn man von einer bestehenden Privacy-ID-Installation zu EU-MFA wechseln will?
Sehr schöne Frage, vielen Dank. Was sind die Erfahrungen vom Wechsel von Privacy-ID zu EU-MFA? Je früher, desto einfacher. Also ganz am Anfang haben wir das als Service angeboten, Privacy-ID umsonst nach EU-MFA zu migrieren. Das konnten wir machen, weil es eben am Anfang sehr, sehr wenig zu tun war. Je länger es dauert, ich weiß nicht, wie lange wir dieses Angebot noch haben, meistens machen wir neue EU-MFA-Projekte. Also es war vollkommen easy, jetzt ist es ein bisschen komplizierter, aber es ist also immer noch, eher, also wenn ihr das bei uns auf einkaufen würdet, ein halber Personentag vielleicht maximal. Ja, also das ist und deswegen konnten wir das auch bisher umsonst. Ich muss mal auf der Webseite gucken, ob das Angebot noch steht. Aber wie gesagt, das ist noch ist es. Also will sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu migrieren. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, wunderbar, dann sind wir doch, haben wir noch 2 Minuten übrig, also eine Frage gäbe es noch. Aber wie gesagt, ich werde die Folien, ich muss mal gucken, ja, doch, also die werden sicher auf der DASI-Seite zu finden sein, aber ich verstehe es richtig, dass die auch von Frostcon gesammelt werden und auch über Chaos Computer Club Nextcloud irgendwie zur Verfügung gestellt werden. Okay, gut. In jedem Fall Mail an info@dasi.de und wir schicken sie auch zu. Ja, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich und hoffe, dass ihr jetzt alle überzeugt seid, dass MFA eine super Sache ist und dass EU-MFA eine sehr schöne Open-Source-Implementierung ist. Danke.